Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Vereitelte Raketenangriffe auf Riad, Strafenchaos nach der karierten Flagge und die ersten Teams für 2022. Beim Saisonstart ist auch abseits der Strecke jede Menge passiert. Wir fassen zusammen, was ihr in Diriyah vielleicht verpasst haben könntet und blicken auf die Zukunft der Formel-E-Teams von Audi und BMW. Um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Sag mal, Tobi, erstmal schön, dass du da bist. Aber geht dir das auch so ein bisschen so wie mir, dass sich das so ein wenig wie Hangover anfühlt?
Ja, durchaus, muss ich sagen. Hallo zusammen. Die letzte Woche war dann doch irgendwie sehr von den Nachwirkungen des Saisonauftaktes der Formel E getrübt, sage ich mal vorsichtig.
Na getrübt, jetzt übertreibt man nicht. War doch schön, in Diriyah zu fahren. Endlich geht's übrigens wieder los. Wir haben eine Live-Sendung gemacht in der vergangenen Woche, haben über alles geredet, was auf der Strecke so passiert ist. Und trotzdem haben wir nicht alles abgedeckt. Denn abseits der Strecke ist eine ganze Menge ebenfalls passiert. Und über all das müssen wir heute reden. Wir fangen wie immer trotzdem mit dem News-Überblick an und schauen auf das, was in der vergangenen Woche in der Formel E so los gewesen ist.
Nach der Dominanz, das Formel-E-Fahrerlager rätselt über die, Zitat, beunruhigende Pace von Mercedes in Diriyah.
Nach dem Angriff. Die Elektroserie ist offenbar einem Raketenangriff auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad entgangen.
Nach dem Ausstieg. Andretti hat sein Comeback in der Formel E bestätigt, wenig überraschend, als BMW-Kundenteam.
Und nach der Planungsphase. Die E-Scooter-Meisterschaft hat ihre Elektrorennroller vorgestellt. Die technischen Daten, 6 Kilowatt Leistung pro Rad, Spitzengeschwindigkeiten von 100 km/h und ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1,5 Kilowattstunden. Es gab in den sozialen Medien richtig große Aufregung beim Formel-E-Rennen in Diriyah. Kurz nach dem Rennen gab es die allerersten Berichte zu einem offenbar Raketenangriff auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad. Und über dieses Thema kommen wir selbstverständlich nicht daran vorbei. Das ist vielleicht wenig mit Sportbezug, dennoch mit politischem Bezug. Und auch das gehört in meinen Augen ganz genauso zum Formel-E-Saisonstart in Diriyah. Tobi, lass uns vielleicht doch erstmal die Fakten zusammentragen. Falls irgendjemand das verpasst hat, der wichtigste Punkt von allen zuerst, es gibt momentan keinerlei Anzeichen dafür, dass die Formel E das Ziel von diesem Raketenangriff war. Aber Videos sollen zeigen, wie über Riad offenbar Raketen abgefangen werden.
Ja, die saudi-arabische Luftwaffe hat relativ schnell die Houthi-Rebellen dafür verantwortlich gemacht und später gab es tatsächlich eine Bestätigung aus dem Jemen, dass es sich um einen Luftangriff gehandelt hat.
Weitere Raketen, die wurden dann sogar auch im Südwesten von Saudi-Arabien abgefangen. Also es war jetzt nicht nur ein einzelner Angriff nur auf Riad, sondern tatsächlich eine etwas koordiniertere Aktion offenbar. Und glücklicherweise sind in Riad keine Menschen zu Schaden gekommen bei der ganzen Geschichte. Die ersten Tweets dazu, das habe ich mal recherchiert, die kamen so ungefähr um 19.20 Uhr dazu. Twitter ist da vielleicht immer eine halbwegs gute Anlaufstelle, weil das eben ein sehr schnelllebiges soziales Netzwerk ist. 19.20 Uhr ist jetzt also so ungefähr die Uhrzeit, für die wir uns, an die wir uns halten und orientieren können. Das war mitten in der PK nach dem Rennen. Und deswegen haben unsere Kolleginnen und Kollegen davon auch in den seltensten Fällen was davon mitbekommen. Und das glaube ich denen auch. Einzig und allein diejenigen, die vielleicht im sogenannten Media Pen unterwegs waren. Das ist vor dem Pressezentrum so ein abgesperrter Raum und ja, die Stelle, wo zum Beispiel, das kennt man vielleicht aus der Formel 1 auch, die Fernsehsender ihre Interviews führen und auch wir Pressevertreter und Pressevertreterinnen können da hingehen nach einem Rennen üblicherweise und mit den Fahrern sprechen. Wer da stand an freier Luft, der hätte das vielleicht sehen können. Das Ganze war auch nicht direkt über der Formel-E-Strecke. Ganz klar ist das nicht, zumindest von dem, was ich hier aus Europa recherchieren konnte, aber es ist wohl über einem Bezirk passiert, der sich an Najis nennt. Das sind so etwa 15 bis 20 Kilometer Luftlinie bis zur Rennstrecke, also nicht direkt überm Fahrerlager. Dennoch, Tobi, finde ich, solche Situationen werfen eine Menge Fragen auf, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, die Formel E hat sich ja langfristig an Saudi-Arabien gebunden. Das ist ein 10-Jahres-Vertrag, den man da abgeschlossen hat, der auch verdammt viel Geld in die Kassen der Rennserie spült. Ja, sicherlich eine super Business-Entscheidung, aber die Sicherheit sollte doch auf jeden Fall auch gewährleistet sein.
Klar. Ich meine, Geopolitik ist jetzt auch nicht so mein Fachgebiet, deswegen will ich da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Und ich war auch 2021 nicht vor Ort in Diriyah und kenne das eben nur aus Berichterstattung aus der Ferne. Aber ich will trotzdem mal ein kleines bisschen ausholen und kurz das Thema Sportswashing in den Raum werfen. Kennt der eine oder die andere vielleicht als Gegenstück zu Greenwashing, wenn sich eine Firma eben grüner darstellt, als sie tatsächlich ist. Sportswashing hat damit zu tun, dass man das Ansehen von seinem eigenen Staat irgendwie mit Sport verbessern möchte. Jetzt könnte man Saudi-Arabien vorwerfen, unser Ansehen ist nicht gut, deswegen holen wir uns Veranstaltungen wie die Formel 1 ins Land oder die Formel E ins Land oder wie im April jetzt das Extreme E-Event der Saisonstart dort in Saudi-Arabien stattfinden soll. Katar mit der Fußball-WM oder die Winterolympiade 2022 in China. Das sind so klassische, in Anführungszeichen, Beispiele für Sportswashing. Das ist allerdings auch ein relativ zweischneidiges Schwert. Ich meine, es ist nicht alles nur schlimm an Sportswashing. Wenn Sportveranstaltungen nämlich in ein Land kommen, dann ist die Euphorie oftmals groß. Und nach so langer Abschottung ist das vielleicht auch ein Katalysator für Veränderungen in Ländern. Das wird, glaube ich, oftmals unterschätzt. Also es ist nicht alles schlecht daran, dass Saudi-Arabien jetzt Formel 1 und Formel E und Extreme E-Rennen austrägt. Ob das Sportveranstaltungen sind oder Konzerte oder sowas, prinzipiell kann man sich, glaube ich, darauf einigen, dass solche Entwicklungen erstmal positiv sind. Vielleicht war das Formel E-Rennen 2018 in Diriyah das erste Sportevent, das Frauen in ihrem Leben besuchen durften. Das hat ja eine Vorgeschichte in Saudi-Arabien. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand da sagen dürfte, wenn Sportveranstaltungen ihre Tribünen und Türen öffnen für allerlei Schichten in der Gesellschaft und wenn vielleicht Frauen tatsächlich das erste Mal zu einem Sportevent dürfen, dann ist das prinzipiell, finde ich jedenfalls, erstmal was Gutes. Also die Formel E, die begleitet gewissermaßen tatsächlich einen Wandel in Saudi-Arabien. Und das sind ja auch eine ganze Menge westliche Vorurteile, so dass das Leben da wie im Mittelalter ist. Das ist nicht so. Das ist eine lebendige Kultur und Frauen, die sitzen keineswegs immer nur zu Hause und passen auf die Kinder auf. Die sind ein großer Teil der Gesellschaft. Wie sie es auch hier in Europa sind, gehören Frauen ganz genauso zu einer lebendigen Kultur in Saudi-Arabien und werden halt nicht immer nur halt zu Hause eingesperrt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn die Formel E ein Teil davon sein will, von diesem gesellschaftlichen Wandel, dann ist es irgendwie meine Aufgabe als Reporter, als Sportjournalist auch zu nennen, was diese Folgen von dieser, in Anführungszeichen, Modernisierung sind und womit sich die Formel E dann halt auch gemein macht. Das wird nämlich ausgetragen auf der Vertreibung von Minderheiten. Oder es ist halt einfach ein Fakt, dass in Saudi-Arabien immer noch circa 80% der Exporte mineralische Kraftstoffe sind, unter anderem halt Rohöl. Es gibt zwar Leuchtturmprojekte bei der Menschenrechtslage, aber Saudi-Arabien ist immer noch weit entfernt von Perfektion, nennt man es vielleicht. Und es kommen internationale Konflikte mit kriegerischen Handlungen etc. dazu. Es muss man natürlich festhalten, es soll nicht alles Whataboutism sein. Das tut sie auch anderswo, sich mit solchen Regimes gemein machen. Wir hatten schon Rennen in Moskau und Peking in der ersten Formel-E-Saison. Wir fahren in Sanya. Ich weiß nicht, ob man jetzt, es ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, nämlich unmöglich, wenn man sagt, Saudi-Arabien ist schlimm, aber nur 50% so schlimm wie Russland und Russland ist aber weniger schlimm als China. Es hat einfach kaum ein Land eine weiße Weste. Man könnte auch sagen, die Formel E fährt in New York, ist auch Quatsch. Und auch die Europarennen in Italien und Frankreich und Deutschland sind auch alles Länder, die nicht immer nur eine weiße Weste haben. Der entscheidende Unterschied ist dieses Mal allerdings, dass sich die Formel E mitten in so einen internationalen Konflikt in meinen Augen auf eine Seite stellt. Egal, ob das jetzt die richtige oder die falsche ist. Wie gesagt, da bin ich zu weit weg, aber wenn militärische Konflikte so nah an den Sport herankommen, dann ist das in meinen Augen ein Skandal. Ganz unabhängig von dem Ausgang oder der Intention von diesem Raketenangriff. Ich finde, das ist ein Skandal, dass die Formel E überhaupt in die Nähe regional von so einem Angriff kommt. Die Formel E schweigt bei der öffentlichen Kommunikation weiterhin dazu, das kommt ja noch obendrauf. Noch nicht mal so ein allgemeingültiges Wir stehen für Frieden auf Erden. Und ich finde ganz ehrlich, dass das ja fast schon ein Armutszeugnis ist, dass offenbar noch nicht mal eine abgefangene Rakete 10, 15, 20 Kilometer von der Rennstrecke dazu die Formel E bewegt, ihre Entscheidung zu einem Rennen in Saudi-Arabien kritisch zu überdenken.
Was natürlich noch dazu kommt, wir als Journalisten haben natürlich die Wahl, ob wir hinfahren oder ob wir vielleicht von zu Hause aus berichten, denn unseren Job können wir in den meisten Fällen auch von hier aus relativ gut erledigen. Da sind jetzt natürlich mit Corona ein paar Sachen eingeführt worden, die, sag mal, das Ganze dann auch noch unterstützen. Aber, muss man natürlich auch sagen, das können Fahrer, Mechaniker, Ingenieure, die von den Teams damit hinreisen müssen, nicht. Ja, genauso wenig wie Mitarbeiter der Rennserie, die da vor Ort sein müssen. Und ich glaube, da sollte auf jeden Fall überdacht werden, ob das tatsächlich hingenommen werden kann, da Leute tatsächlich so in Gefahr zu bringen, wie das jetzt in Saudi-Arabien offensichtlich der Fall gewesen ist.
Ich möchte unsere HörerInnen allerdings auch dazu einladen, mal eure Meinung dazu abzugeben. Egal, ob das jetzt auf Instagram ist oder auf Twitter, @eformel.de heißen wir da, oder per E-Mail, wurscht, ist egal. Meint ihr, dass wir hierbei so ein bisschen übertreiben, oder ist tatsächlich diese Geschichte des Formel-E-Rennens in Saudi-Arabien eine, die, naja, jetzt spätestens seit dem Raketenangriff in einem ganz besonderen Licht steht, und ob vielleicht nicht mal die Formel-E darüber nachdenken sollte, in eurer Meinung, Rennen wie Saudi-Arabien nochmal von Grund auf zu überdenken? Sagt uns gerne eure Meinung dazu. Kommen wir zurück zum Sport. Nochmal der Rückblick zurück in Richtung Diriyah. Da ist noch eine Menge liegen geblieben, Tobi. Unter anderem die Frage, warum um aller Welt gibt es immer so viele Strafen in der Formel E? Es hat wirklich ganz besondere Ausmaße angenommen in den vergangenen Jahren in der Formel E. Und auch unser Leser STQ66. Vielleicht ist da noch irgendwie ein Wortspiel drin, was ich nicht erkläre, das erkenne. Deswegen muss ich dich jetzt STQ66 nennen. Fragte auf Twitter. Was er nicht versteht, ist, warum wir das ganze Thema Strafen überhaupt nicht angesprochen haben im vergangenen Podcast. Das Ganze ist einer WM nicht würdig, schreibt er. Und ich würde vorschlagen, dass wir das dann heute aufgreifen. Warum gibt es immer so viele Strafen in der Formel E, Tobi?
Ja, die Antwort ist relativ einfach, weil so oft gegen irgendwelche Regeln verstoßen wird. ist ja tatsächlich so. Wir hatten jetzt diverse Gründe. Zum Beispiel war es bei den beiden Mahindras so, dass der Leistungsoutput aus der Batterie nicht dem entsprach, was bei dem Strompedalstand eigentlich hätte abgerufen werden sollen. Da hat man ja vor einiger Zeit eine technische Lösung eingeführt, um zu verhindern, dass Teams eine Traktionskontrolle oder sowas entwickeln. Das kommt natürlich erst bei der Analyse der Daten raus. Dann hatten wir Fälle, dass Fahrer zu schnell gefahren sind bei der Full Course Yellow. Und dann hatten wir auch mehrere Fahrer, die ihren zweiten vorgeschriebenen Attack-Mode nicht genutzt haben. Es ist natürlich die Frage, warum das strafwürdig ist, aber das sind alles Verstöße gegen Regeln und da hat man halt keine Wahl. Beim Attack Mode ist es so, dass eine Stunde vor Rennstart bekannt gegeben wird, wie die Regeln für dieses Rennen lauten. Und da ist es so gewesen, wie fast immer in der Vergangenheit, dass der Attack Mode zweimal hätte verwendet werden müssen. Ja, jetzt ist es natürlich so gewesen, dass das Rennen wenige Minuten vor dem Ende abgebrochen wurde und es vorher noch eine Safety-Car-Phase gab. Und da war tatsächlich mit Rast, Blomqvist, Wern und NATO 4 Fahrer hatten, die nur einen Attack-Mode genutzt hatten. Aber da muss man jetzt, denke ich mal, auch ganz klar sagen, das Rennen war lang genug. Jeder Fahrer hatte Zeit, zwei Attack-Modes zu verwenden und die überwiegende Mehrheit hat das auch geschafft. Wenn man sich allerdings den zweiten Attack-Mode für die allerletzten Runden aufspart, dann geht man immer das Risiko ein, dass in einem Fall vom Safety Car oder einer Full Course Yellow man nicht dazu kommt, den zu aktivieren. Und Daher ganz klar, dass das strafwürdig ist. Auch der Rennabbruch, glaube ich, darf da nicht als Ausrede gelten. In der Formel 1 haben wir ja eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bekannt ist, dass man zwei verschiedene Reifenmischungen fahren muss. Und wenn man das aus irgendeinem Grunde nicht tut, wird man auch mit einer Durchfahrtsstrafe bestraft, die dann in einer Zeitstrafe umgewandelt wird. Ja, daher kann man das durchaus als Strategieverfahren, da bis kurz vor dem Rennende nicht die zwei notwendigen Reifenmischungen zu verwenden, aber wenn es dann tatsächlich mal so weit kommt, dann ist man dann am Ende der Gearschte. Und das Problem, das ich eher damit habe, ist, dass das Ganze so lange dauert. Denn oftmals ist es ja so, dass die Verstöße klar sind. Wir hatten in unserer Redaktions-WhatsApp-Gruppe schon beim Rennabbruch Nachrichten, dass mehrere Fahrer nur einen Attack-Mode verwendet hatten und dass die bestraft werden müssen, laut Reglement. Warum man dann trotzdem Jean-Éric Vergne aufs Podest schickt und ihm da seinen Pokal überreicht, von dem er übrigens selber auch schon wusste, dass er ihn nicht behalten darf, verstehe ich dann nicht, ja. Gerade bei Verstößen, die so offensichtlich sind, dass feststeht, dass es die Strafe geben muss, da kann man das Ganze auch deutlich schneller handhaben und die Strafe einfach mal aussprechen. Das hat die Formel E in der Vergangenheit ja bereits getan. Ich kann mich erinnern, in Mexiko vor 2 Jahren hat Pascal Wehrlein mal eine Schikane ausgelassen im Kampf mit Lucas Di Grassi und sich auf die Art und Weise einen Vorteil verschafft. Da stand innerhalb von 60 Sekunden fest, dass er dafür eine Zeitstrafe bekommt. Ja, warum das jetzt hier in dem Fall nicht funktioniert hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja, es ist halt so eine sportliche Geschichte. Also nur nochmal, um das irgendwie zu erklären. Entscheidungen über Strafen, die werden von einem anderen Gremium gefällt als von dem Rennleiter. Das sind so zwei verschiedene, zwei verschiedene Bottiche. In dem einen Bottich steckt der Rennleiter drin, der leitet das Rennen, und in dem anderen Bottich ist ein Gremium drin. Das sind die Stewards, das sind so Motorsport-Experten von der FIA. Meistens ist noch ein ehemaliger Rennfahrer dabei, der Input aus Fahrersicht dazu liefern kann. Oftmals war es in der Formel E Antonio Liuzzi, ehemals Trulli-Fahrer in der ersten Formel E-Saison. Solche Fahrer sitzen eben auch bei den Stewards dabei. Und die müssen ihre Entscheidungen immer begründen. Das ist so ein bisschen wie beim Gericht, bei der Rechtsprechung, die jetzt nichts mit Rennsport zu tun hat. Und die Formel-E-Rennen, die nur eine Dreiviertelstunde lang sind, die bieten eben wenig Zeit für so tiefgründige Analysen. Und oftmals müssen dann auch noch Teammanager und Fahrer angehört werden. Zum Beispiel bei Unfällen auf der Strecke. Dann dürfen alle Beteiligten nochmal ihre Sicht schildern. Und beim Attack Mode in die Rear war es, glaube ich, eher so, dass die Stewards auf einen festen Beleg gewartet haben. Ich glaube, die hätten schon sehr gerne vorher die Entscheidung getroffen. Kann mir allerdings vorstellen, ohne jetzt live in der Steward-Sitzung dabei gewesen zu sein, dass solche Sachen, die man mit Daten belegen muss, weil man braucht ja wie bei echten Gerichten immer für alles einen Beleg, dass sie auf die Telemetriedaten warten. Kriegen zwar Live-Telemetriedaten, anders als die Teams. Das ist ganz lustig in der Formel E, dass die Teams immer zum Beispiel zu den Energieständen, sie wissen noch nicht mal den Energiestand vom eigenen Fahrzeug, das müssen die Fahrer alle über den Teamfunk durchgeben. Und von den Rivalen noch viel weniger, da gucken die alle Fernsehen und warten darauf, dass die Energiezwischenstände eingeblendet werden und geben das Feedback dann zurück an ihre Piloten. Ganz witzig eigentlich. Die Rennleitung kriegt hingegen diese Live-Telemetrie. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das so ein bisschen wie bei Blitzerfotos ist. Vielleicht gibt es da Messfehler, eine falsche Kalibrierung oder Übertragungsfehler oder sowas. Deswegen muss man da so ein bisschen Toleranz mit einbinden. Ich weiß nicht, was man bei Attack Modes an Toleranz einbinden könnte. Ich kann mir allerdings trotzdem vorstellen, dass das so ein Fall ist, wo die Rennleitung einen Beleg braucht mit den tatsächlichen Telemetriedaten, die im Auto aufgezeichnet werden und nicht live übertragen werden, sondern dann im Auto gespeichert werden. Dann steckt man einen USB-Stick rein, zieht sich die Aktivierung der Attack-Modes raus und stellt fest, oh, wir haben ja recht gehabt. Es war ja tatsächlich nur ein Attack-Mode aktiviert. Das ist eine Erklärung, die ich mir dafür vorstellen könnte, warum das so lange gedauert hat, dass die Stewards einfach einen Beleg brauchten. Ist aber vollkommen egal, woran das gelegen hat. Ich glaube, alle Fans wünschen sich, und Tobi, der immer unsere Strafe zusammenstellt in der Redaktion, der ist, glaube ich, auch voll dabei bei der Forderung, da muss sich was verändern. Was könnte man denn verändern, um diesen Riesenfrust durch die langen Wartezeiten beiseite zu schieben?
Tja, vor allen Dingen könnte man dafür sorgen, dass das Ganze deutlich transparenter wird. Ja, wir sehen ja ein provisorisches Endergebnis und dann ist es so, dass nach und nach diverse Entscheidungen der Rennkommissare eintrudeln, die da irgendwelche Änderungen dran vornehmen. Uns wäre allein schon damit geholfen, wenn wir, und ich glaube, ich spreche da nicht nur für uns als Journalisten, sondern auch für die Fans, wenn alle Leute wüssten, dass gegen bestimmte Fahrer unter Untersuchungen laufen und aus welchem Grund die laufen. Das ist ja auch noch ein weiteres großes Manko. Man erfährt zwar gelegentlich, dass irgendwelche Untersuchungen gegen Fahrer laufen, aber manchmal noch nicht mal den Grund, worum es eigentlich geht. Ja, zum Beispiel hatten wir das bei dem Überholmanöver René Rast gegen Edo Mortara. Als Rast sich den Attack-Mode geholt hat und wenige Sekunden später das Safety-Car auf die Strecke geschickt wurde, nach dem Günther-Unfall. Ja, da hat man ja auch eine Info bekommen, dass eine Untersuchung läuft gegen Rast und Mortara wegen Überholen bei Safety-Car, aber wurde dann auch nicht wirklich so kommuniziert, dass man wusste, worum es ging. Und dass die Krux an der ganzen Geschichte ist, wir haben dann von der Untersuchung nichts mehr gehört. Da kam überhaupt nichts Offizielles zu.
Noch nicht mal so eine Untersuchung ist beendet, also als offizielles Dokument, aber no further action oder so. Das wäre ja auch eine Option.
Nein. Gar nichts.
Ich erinnere mich, im Samstagsrennen gab es am Start des Rennens, glaube ich, im Freitagsrennen eine Untersuchung gegen Sergio Sete Camara wegen zu kalter Batterietemperaturen, glaube ich, ne? Auf dem Grid wurde die Batterie zu sehr gekühlt und in der Fernsehanzeige stand dann drin, Untersuchung wegen einem technischen Vergehen. Da dachte ich mir auch, herzlichen Dank, ich weiß genauso viel wie vorher. Keine Ahnung, was ein technisches Vergehen ist, das könnte ja alles sein.
Definitiv. Und in dem Fall wurde auch dann tatsächlich nachher eine Strafe ausgesprochen.
Also halten wir fest, irgendwie muss da die Kommunikation seitens der Formel E besser werden. Wir wünschen uns das natürlich auch, dass die Kommunikation da ein bisschen besser wird. Es gibt halt Gründe, weshalb das so lange dauert. Die haben wir, glaube ich, gerade eben erklärt. Aber die Gründe muss man halt auch darstellen in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und mit der Außenwelt. Es könnte auch bessere Live-Telemetrie geben, dann könnte man sich das ganze Bohai vielleicht sparen. Sagen, wir vertrauen diesen live übertragenen Daten. Sagen, da steht tatsächlich nur eine Attack-Mode-Aktivierung drin. Diese vier Fahrer haben vergessen, das zweite Mal durch die Attack-Zone zu gehen. Da müssen wir gar nicht drauf warten, dass die Fahrzeugdaten ausgelesen werden können. Das ist jetzt einfach so. Es ist ja so oder so eine nachträgliche Strafe. Oder guck mal hier, anderer Vorschlag. Wir nehmen die Untersuchung oder die Durchfahrtsstrafe als Bestrafung für keinen zweiten Attack-Mode einfach weg und sagen, das ist automatisch eine Zeitstrafe. Ist es ja meistens sowieso. Und dann kann man sagen, dieser Fahrer hat plus 24 Sekunden. Und wenn es eine Fehlentscheidung war, wenn sich dann irgendwie rausstellt, oh, die Live-Telemetriedaten waren dann doch falsch, dann kann man sagen, die 24 Sekunden schenken wir dir wieder. Ist ja einfach Plus und Minus rechnen. Dann kriegst du halt den Pokal im Nachhinein doch noch. Ach, ich weiß es nicht. Da könnte man sich in Rage reden. Denn es ist genauso frustrierend für uns, wie für die Fahrer, wie für alle Fans. Schwenken wir den Blick doch ein bisschen in die Zukunft stattdessen. Nach Diriyah ging es für Dragon direkt zurück ins Vereinigte Königreich, wo endlich das Fahrzeug fertig ist für 2021. Sergio Sette, Kamera am Lenkrad. Dragon gehört bekanntlich zu den Teams, die erst ab dem Rom-E-Prix im April ihr neues Fahrzeug einsetzen werden. Das ist endlich fertig. Jetzt soll's auf die Strecke gehen. Das war also der Abschied vom 2020er Modell von Dragon in Diriyah. Genauso wie für DS und Nissan. Die waren ebenfalls mit ihren alten Fahrzeugen unterwegs und gehen ebenfalls ab dem Rom-E-Prix mit ihrem neuen Auto an den Start. Dragon hat uns trotzdem besonders überrascht in Saudi-Arabien. Was die Frage aufwirft, was ist denn jetzt mit dem neuen Auto möglich?
Das ist eine sehr gute Frage. Dragon war ja auch schon in Valencia relativ stark. Da haben Sergio Sette Kamera und Nico Müller auf eine Runde gezeigt, dass das Auto durchaus schnell ist. Und der neue Motor wird ja in Zusammenarbeit mit Bosch entwickelt. Und da hört man, dass das gesamte Energiemanagement komplett überarbeitet ist. Also das ganze Thema wird quasi neu gedacht. Und das ist ja im Endeffekt auch der Punkt gewesen, wo Dragon den größten Schwachpunkt gehabt hat, was sich dann auch im Rennen am Samstag gezeigt hat. Sergio Sette Kamera hatte das Auto im Qualifying auf den zweiten Platz gestellt. Und ja, mit ein bisschen Glück ist er dann am Ende dann als Vierter gewertet worden. Das hat viel damit zu tun, dass halt die Effizienz einfach nicht so ist wie bei vielen Konkurrenzautos. Und das ist jetzt auch das, wo die großen Hoffnungen bestehen, dass der neue Motor deutlich effizienter ist und dass damit auch im Rennen eine ähnliche Pace von der ersten bis zur letzten Runde drin ist, wie die Qualifying-Leistungen versprechen lassen.
Die Hoffnungen sind jedenfalls groß für den neuen Dragon-Wagen, aber auch für die neuen Fahrzeuge von DS und Nissan. Was erwarten die beiden denn für Rom?
Tja, beide haben ja einen neuen Antrieb entwickelt. DS war, wenn man mal jetzt von einzelnen Scharmützeln, die Fahrer miteinander ausgetragen haben, absieht, doch eigentlich konkurrenzfähig. Nissan mit Abstrichen. Roland hat ganz gute Leistung gezeigt. Buemi hatte ein Wochenende zu vergessen. Beide Teams haben, ja, ich sag mal, auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Punkte mitgenommen als BMW. Ja, aber waren beide nicht unbedingt siegfähig. Von daher ist da die Hoffnung, dass wie im letzten Jahr beide Teams dann mit ihrem neuen Antrieb dann auch wieder mit an der Spitze fahren können.
Bei DS erwartet man fairerweise aber auch keinen riesigen Quantensprung. Die waren, muss man sagen, in Diriyah jetzt nicht ganz schlecht. Zwar nicht mehr das absolute Top-Team, das sie 2020 waren, aber immer noch gut dabei. Die könnten sicherlich in diesem Jahr durchaus konkurrenzfähig mit ihrem alten Auto sein. Freuen sich allerdings trotzdem auf das neue Fahrzeug, auch wenn es wahrscheinlich, so klang es zumindest von Jean-Éric Vergne beim Diriyah E-Prix, kein großer Sprung nach vorne werden wird.
Ja, das finde ich sehr witzig, denn Antonio Felix da Costa hat genau das Gegenteil gesagt vor ein paar Monaten bei der, bei der Fiat Champions Gala war es, wo er eine Live-Pressekonferenz aus dem Flugzeug gegeben hat. Und da sagte er, er hätte das neue Auto schon getestet und es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Von daher, ich glaube, Jeff bremst da die Erwartungen ein bisschen, aber ich denke schon, dass DS mit dem neuen Antrieb in Rom sicherlich zu den heißesten Favoriten auf den Sieg zählen wird.
Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen heiß verhandelt über die Zukunft der aktuellen Formel-E-Teams von Audi und BMW. Da gibt es und gab es zwei Interessenten, die, glaube ich, nicht besonders überraschen. Abt und Andretti waren die heißesten Kandidaten. Abt, das ehemalige Einsatzteam von Audi in der Formel E, bis dann Audi das Formel E-Team komplett aufgekauft hat. Andretti ist momentan noch das Einsatzteam von BMW. Also keine Überraschung, dass die beiden die großen Interessenten waren. Die waren auch schon in der Vergangenheit in der Formel E involviert. Jetzt ist allerdings neu, dass es einen Verhandlungsstand gibt zwischen Audi, BMW und den beiden potenziellen Nachfolgern. Audi hat keine Einigung getroffen mit Abt und offenbar ist der Frust bei Abt ziemlich groß. Was jetzt?
Ja, die logische Konsequenz ist, dass Audi die Startlizenz an die Formel E zurückgibt, die jetzt selber mit potenziellen Interessenten verhandeln kann. Das könnte Abt sein, das könnten aber auch ganz andere Teams sein. Wir haben ja schon ein neues Team, das sich eine Option für einen Startplatz 2022 gesichert hat und das eventuell eine Saison früher schon einsteigen könnte. Ja, wir reden da in dem Fall von McLaren. Ich denke, dass Abt da auf jeden Fall aber auch Gespräche mit der Formel E führen wird. Ja, weil da geht's unter anderem ja auch darum, das ist ein Familienunternehmen, da sind Mitarbeiter involviert, die schon seit vielen Jahren damit dazugehören. Und das war ja einer der Hauptgründe, warum Hans-Jürgen Abt da auch wieder das Team übernehmen wollte. Auf der anderen Seite könnte Abt natürlich jetzt auch sagen, wir haben die Lizenz von Audi nicht zurückbekommen, von euch wollen wir sie jetzt auch nicht. Wir fokussieren uns lieber auf die Extreme E, wo sie ja antreten werden, und auf die DTM. Das wäre auch eine Option. Bei Andretti und BMW ist es so, dass Andretti ja auch aktuell das Einsatzteam ist und auch die Starterlizenz hat. Da ging es also nicht um die Lizenz an sich, sondern da ging es im Endeffekt nur darum, mit welchem Motor Andretti dann in der kommenden 8. Formel-E-Saison antreten wird. Und da hat man sich jetzt mit BMW darauf einigen können, dass BMW ihnen die gleichen Motoren zur Verfügung stellt, die auch aktuell in den Boliden vorhanden sind.
Wie auch bei allen anderen Teams. Das ist ja abgemacht zwischen allen Teams. Die setzen 2022 ihre gleichen Autos ein wie 2021. Das bedeutet im Endeffekt, diese ganze werkseitige Unterstützung von BMW wird fortan nur noch auf technologischer Basis sein. Natürlich macht BMW das ja noch fertig, aber zieht sich danach aus diesem operativen Tagesgeschäft wieder komplett zurück und gibt das alles ab an Andretti. Ist das gut so?
Es ist auf jeden Fall wichtig, finde ich, dass wir weiterhin ein volles Starterfeld in der Formel E sehen. Das ist ja das Risiko, das aktuell besteht, dass die Audi-Startplätze quasi frei bleiben könnten. Bei Andretti haben wir die Gefahr nicht. Das finde ich positiv. Denn Andretti ist ja ein Team mit langer Formel-E-Geschichte. Ja, die waren von Anfang an dabei. Und nachdem die durchaus ein paar Jahre Schwierigkeiten hatten und eher hinten mitgefahren sind, haben sie jetzt aktuell einen doch konkurrenzfähigen Antrieb, auch wenn der Meisterschaftsstand das gerade vielleicht nicht so aussagt. Ja, so dass es auf jeden Fall gut ist, dass das Team weiter dabei bleibt. Jetzt ist die Frage, was sich denn prinzipiell verändert. Das dürfte an und für sich nicht ganz so viel sein. Roger Griffiths wird wohl weiterhin Teamchef oder Teammanager, heißt es ja, bleiben. Der war ja auch schon vor der BMW-Ära bei Andretti mit an Bord. Ja. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, die Fahrerentscheidungen liegen jetzt nicht mehr in den Händen von BMW. Und da, denke ich, müssen wir drüber sprechen, ob da das aktuelle Fahrerduo tatsächlich eine Chance hat, auch zukünftig weiterhin für das Team zu starten.
Tja, lass uns mal die zweiten Fahrer durchgehen. Maximilian Günther, der Erste, der ist schon länger bei BMW dabei, geht in seine zweite Saison mit den Münchnern, war vorher bei Dragon ein Jahr in der Formel E, hat also in den letzten Monaten und Jahren viel Erfahrung in der Formel E sammeln können und auch durchaus gute Leistungen gezeigt. Mehrere Rennsiege, mehrere Punkteresultate. Ich würde eher sagen, dass tatsächlich Maximilian Günther jetzt nicht so sehr zittern muss. Natürlich muss er sich aber trotzdem beweisen, denn er kann nicht mehr die Karte spielen, auf der draufsteht, hallo, ich bin aus Deutschland und fahre für das deutsche Team. Das ist ja, will niemand zugeben, aber immer doch noch ein kleiner Vorteil, deutscher Fahrer für ein deutsches Team zu sein. Aber ich würde sagen, Günther hat gute Leistungen gezeigt und viel Erfahrung in der Formel E. Wenn er das in dieser neuen Saison weiter fortführen kann, ist er wohl derjenige, der sich die wenigeren Sorgen machen muss. Anders als Jake Dennis, der tatsächlich um seine Formel-E-Karriere fährt. Und das als Rookie, in dem Jahr, in dem man es am wenigsten braucht und möchte, Das ist nicht ideal für ihn. Unterschrieben für BMW im Herbst und jetzt das erste Jahr, in dem er sich schon beweisen muss. Da steigt der Druck natürlich ganz enorm. Dennis, der wird wahrscheinlich um sein Cockpit bei Andretti fahren, oder?
Gehe ich auch mal von aus. Ich würde jetzt sagen, er hat am Wochenende seine Sache nicht allzu schlecht gemacht. Sagt, war ein ganz passables Debüt, dass Pascal Wehlen ihn in die Mauer schiebt. Gut, kann man, glaube ich, ihm jetzt nicht anlasten. Freitag ist er tatsächlich dann Zwölfter geworden, mit einem Überholmanöver quasi auf der Ziellinie noch an Sebastian Buemi vorbei. Und ja, muss man, denke ich mal, einfach abwarten, wie er sich dann da jetzt präsentieren wird. Denn man muss ja auch mal sagen, Andretti hat zwar möglicherweise einen Fahrerpool, Fahrer, die da in Frage kommen könnten, aber ich sag mal, Leute oder Fahrer, die das Team schon kennen, die sich auch in der Formel E schon bewiesen haben, die Formel E kennen, die mit dem Energiemanagement zurechtkommen und so weiter, sind natürlich ein Vorteil. Und ich würde mich dann doch sehr wundern, wenn Andretti in der kommenden Saison mit zwei absoluten Rookies an den Start gehen wird, und zwar nur, weil die Andretti-Fahrer sind.
Und es gibt ja auch nicht so viele Andretti-Fahrer, die unbedingt sich nach einem anderen Cockpit orientieren wollen. Andretti ist momentan mit drei Fahrern in der Indycar-Serie vertreten. Das sind Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay und Colton Herta. Alles Fahrer, die schon Rennen gewonnen haben in der Indycar. Herta, ganz junger Bursche, wird 21 in diesem Jahr, trotzdem schon 32 Rennstarts in der Indycar absolviert. Drei Rennen gewonnen, also der wird da sicherlich noch ein bisschen bleiben. Eventuell könnte man sich in der Indy Lights bedienen. Da gibt's ebenfalls drei Fahrer. Einer von ihnen, Kyle Kirkwood, der schon mal für BMW Andretti in der Formel E getestet hat. Beim offiziellen Rookie-Test in Marrakesch war das 2020, glaube ich. Oder war das 2019? Ich glaube, 2020 war Kirkwood vor Ort. Der hat zumindest mal einen Testtag in der Formel E absolviert. Der ist vielleicht noch der am ehesten von Andretti aus der Indy Lights in die Formel E wechseln dürfte. Aber abgesehen davon, naja, es ist jetzt nicht so ein Riesenfahrerkader, den Andretti vielleicht in die Formel 1 bringen könnte. Es gibt noch Devlin DeFrancesco, ein Kanadier, wäre auch mal wieder schön in der Formel E. Bislang haben die Kanadier in der Formel E ja nicht die allzu guten Resultate eingefahren. Gab, glaube ich, nur einen und der hieß Jacques Villeneuve. Naja, ist es ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Jetzt beginnt jedenfalls.
Ich glaube, Villeneuve kommt nicht zurück.
Wer weiß, you never know.
So wie er sich in letzter Zeit über die Formel E geäußert hat.
Ja, na gut.
Sehr unwahrscheinlich.
Bei Andretti geht jedenfalls nicht nur die Fahrersuche los. Vielleicht werden es Günther und Dennis, vielleicht werden es Günther und Kirkwood oder noch jemand ganz anderes und Günther vielleicht gar nicht. Andretti sucht allerdings auch nach einem Motorenpartner. Und du hast McLaren vorhin schon in den Raum geworfen. Die könnte ich mir eher bei Andretti vorstellen. Die kennen sich ja auch aus der IndyCar-Meisterschaft. Was glaubst du? McLaren, die Diskussion haben wir schon mal so halb gehabt, als eigenes Herstellerteam, so ein bisschen wie, ach, keine Ahnung, gibt's ja eigentlich gar nicht so wirklich. Also ein Jaguar, so ein bisschen wie Jaguar. Steigt McLaren als Jaguar-Mannschaft ein, eigener Hersteller mit eigenem Team oder als Hersteller, der ein Einsatzteam beliefert? Und wenn? Eher bei Abt oder bei Andretti?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass McLaren selbst einen Antrieb entwickeln wird. Da, ich sag mal, haben sie die finanziellen wie auch die technischen Möglichkeiten zu. Ob dann ein bestehendes Team allerdings direkt auch Kundenteam bei McLaren sein möchte, glaube ich eher weniger. Ich würde vermuten, dass die Teams sich dann doch eher an die Hersteller wenden werden, die schon in der Formel E dabei sind. Ja, DS ist eine Option, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit angesprochen. Jetzt Thema Stellantis-Gruppe und zweite Marke der Stellantis-Gruppe, die eventuell in der Formel E etabliert werden könnte. Das heißt, um eine Frage zu beantworten, ich könnte mir vorstellen, dass McLaren als Hersteller kommt, aber nicht, dass Andretti McLaren Kundenteam wird.
Na dann.
Und Abt auch nicht.
Es bleibt alles offen und spannend und wir begleiten das Thema selbstverständlich auch in der Zukunft für euch. Dann lass uns doch mal in Richtung Sport gucken und in Richtung Himmel gucken. Und das vereinen wir einfach in unserer Rubrik, die heißt
Tobis Teleskop.
Und die gehört ganz alleine dir.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blickt das Teleskop mal wieder auf die Extreme E. Und zwar ist im Rahmen der Samstagsabendsendung zum 50. Geburtstag der Maus Matthias Ekström ein Showrennen gegen einen Zweierbob mit Nico Walter und Paul Krenz gefahren. Während der Bob die Bobbahn runterfuhr, musste Ekström die daneben liegende Straße mit seinem Abt-Cupra-Fahrzeug aus der Extreme E hinter sich bringen. Im Ziel fehlten Ekström dann fast 2 Sekunden auf den Bob, er wurde somit nur 2. Sieger. Besonders sehenswert, er schmiss das Auto anschließend bei einem Driftmanöver wenige Meter nach dem Ziel fast noch weg. Und wo wir bei dem Thema sind, apropos Extreme E, die St. Helena, das schwimmende Fahrerlager der Rennserie, befindet sich übrigens aktuell im Mittelmeer, nördlich von Tunis und wird voraussichtlich am Mittwochabend in der nordägyptischen Hafenstadt Port Said direkt am Suezkanal anlegen. Wenn ihr den Weg des Schiffs weiterverfolgen wollt, auf eformel.de haben wir das Live-Tracking der St. Helena angebunden.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe die Sendung mit der Maus gestern Abend auch geguckt und habe den ganzen Abend gewartet. Fast 3 Stunden hat die Sendung gedauert und ganz am Ende kam erst das Auto. War ja schön, war ja ein cooler Stunt, aber trotzdem ist da mein ganzer Samstagabend drauf gegangen, weil ich einfach nur gewartet habe, nachdem ich im Programmtrailer gesehen habe, da paced Matthias Ekström gleich im Extreme E-Odyssey den Berg runter, wollte ich das gucken und dann hat das aber bis, ich weiß gar nicht, 23 Uhr oder so gedauert. Wenn ihr das gucken wollt, das Video haben wir euch in der aktuellen Kapitelmarke eingebettet und zwar mit Timecode. Das heißt, ihr müsst nicht nach vorne springen oder sowas, klickt einfach den Link an, dann kommt ihr genau an die Stelle, an dem das Rennen losgeht. Es ist in jedem Fall sehenswert. Hörenswert ist in jedem E-Pod unser Grid Dummies Formel E Quiz. Beim letzten Mal haben wir da kurz eine Pause gemacht. Natürlich aus Zeitgründen. Das war sowieso schon eine pickepackevolle Sendung. Stattdessen machen wir heute einfach weiter. Mit einigen Fragen zu Diria vermute ich und mit einigen Fragen zur Welt des elektrischen Motorsports. Darf ich heute anfangen, Tobi?
Sehr gerne.
Es gibt nämlich einen neuen Rekord zu vermelden. Lucas Di Grassi, der hat in der ewigen Punkteliste der Formel E die 800er-Marke geknackt. Jetzt bei 802 Punkten, liegt vor Buemi und Wern. Meine Frage an dich, wer sind denn die 3 deutschen Fahrer mit den meisten Punkten und in welcher Reihenfolge?
Ach du liebe Güte. Also die meisten Punkte hat Daniel Abt. Das weiß ich, der ist ja die ersten 6 Saisons gefahren und auch durchaus durchaus erfolgreich zwischendurch mal gewesen. Ich glaube, 2. müsste...
Wer fällt dir denn sonst noch so ein an den deutschen Fahrern?
Also,
zwischen wem überlegst du?
Also Nick Heidfeld und André Lotterer dürften die beiden Nächsten sein. Ich muss jetzt mal ehrlich gesagt über die Reihenfolge überlegen. Die müssten ziemlich gleich aufliegen mittlerweile. Ich glaube, dass Heidfeld noch vorne liegt. Der stand ja bekanntlichermaßen 8-mal auf dem Podium, jeweils als Drittplatzierter. Da müsste er so viele Punkte gesammelt haben, dass er nach vorne liegt. Also meine Antwort lautet Abt, Heidfeld, Lotterer.
Es ist sehr nah dran, Tobi. Abt ist richtig auf dem ersten Platz. 390 Punkte. 221 Punkte hat André Lotterer. Und Nick Heidfeld hat 214 Punkte. Es ist so knapp. Zwischen den beiden liegen nur 7 Zähler. Lotterer ist am Ende der letzten Saison vorbeigegangen an Heidfeld. Deswegen kann ich dir leider keinen Punkt geben. Die anderen Fahrer, die in der Liste natürlich noch drin sind, Günther, Wehrlein, Rast, auch in dieser Reihenfolge. Auf Platz 1, wie gesagt, Abt, dann Lotterer, dann Heidfeld.
Schade. Na gut, dann hast aber du mal die Chance, einen Punkt zu ergattern. Und zwar geht's um Nick de Vries. Der hat ja beim Freitagsrennen in Diria seinen ersten Formel-E-Sieg geholt und er war damit in der 7. Formel-E-Saison der 7. Fahrer, der die Pole-Position beim Saisonauftakt geholt hat. Wer waren denn die Pole-Setter der ersten 6 Auftaktrennen?
Oha, okay, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also mir fallen, glaube ich, Ein, weil das einfach Statistiken sind, die wir, glaube ich, allesamt zum Diriyah-Epri in der Redaktion recherchiert haben. Felix da Costa und Sims aus den letzten, also vorletzten zwei Saisons, jeweils für BMW. Das war eine große Sensation. Und jetzt brauche ich, das habe ich schon mal immerhin zwei, das ist schon relativ gut. Jetzt brauche ich noch aus den ersten vier Saisons jeweils den Pole-Sitter im ersten Rennen. Im ersten Richtig. Jahr war es Nico Prost in Peking. Das weiß ich aber auch nur, weil ich das Foto schon so oft gesehen habe aus Kurve 1 in Peking. Und da ist Prost vorne. Ich glaube, in Saison 3 oder 4 oder so ging es mal ein bisschen hin und her mit Rosenqvist und Buemi. Ich glaube, Rosenqvist war aber nicht beim Saisonstart auf der Pole und sagt deswegen, Buemi war noch dabei. Peking Saison 2, der Saisonstart. Ich sag mal, das war, ach, keine Ahnung, Venturi-Fahrer Jerome D'Ambrosio. Ist der überhaupt für Venturi gefahren? Ich glaube, Dragon-Fahrer. Für Venturi ist er, Venturi ist er jetzt
der Teamchef. Der ist jetzt stellvertretender Teamchef bei Venturi, aber nicht für Venturi gefahren.
Ja, dann war er Dragon-Fahrer damals. Und dann werfe ich noch den Namen Lukas. Die Grassi war im Qualifying immer scheiße war der immer. Deswegen sage ich, Wern war auch mal beim Saisonstart in der ersten Startreihe.
Okay, gehen wir mal der Reihe nach durch. Saison 1, Nico Prost ist richtig. Saison 6, Alex Sims war auch richtig. Saison 5, Antonio Felix da Costa, selbstverständlich auch. Saison 4,
ja.
Saison 4, Jean-Eric Vern.
Oh, ja.
War auch richtig.
Oh.
Saison 2.
Oh, oh. Bestimmt nicht am
Boden. Sebastian Buemi.
Oh, okay, den habe ich auch gesagt. Zwar nicht dahin gedacht.
Den hattest du auch gesagt. So, okay, jetzt ist die Frage, wer in Saison 3 auf der Pole Position gestanden hat. Deine Antwort war Jerome D'Ambrosio im Dragon.
Das war der bestimmt nicht mehr im Dragon von Jahr 3. Der war viel zu schlecht, der Dragon damals.
Ganz ehrlich, es ist ein Auto gewesen, das man im Nachhinein auch als schlecht bezeichnet hat. Es war allerdings der Next EV von Nelson Piquet Jr.
Ah, Mist.
Nah dran, Tobi, nah dran.
Oh, schade. Aber ich bin trotzdem froh mit den 5, die ich richtig gehabt habe. Das sind ungefähr 4 mehr, als ich erwartet hätte. Also sehr gut, sehr gut. Wollen wir zu einer anderen elektrischen Rennserie wechseln? Zum Beispiel
die
RCCO World EX. Das ist nicht nur eine elektrische Serie, sondern auch noch eine virtuelle elektrische Serie. Die geht an den Start. Und zwar nächsten Donnerstag mit dem ersten Rennen in Silverstone. Und zwar mit richtig prominenten Fahrern. Romain Grosjean ist zum Beispiel dabei. Oder Risto Kapit aus der Accelerate-Serie der Formel E. Frank Bieler fährt. Balzke Visser und sowas. Sind alle am Start. Weißt du, welche zwei Fahrer mit Formel E-Erfahrungen ebenfalls starten sollen?
Du kannst Fragen stellen. Oh. Ich habe Nico Müller im Kopf.
Mhm. Das ist der eine. Brauch noch einen zweiten. Denk mal an die Fahrer, die sonst noch viel Simracing machen vielleicht.
Puh. Ich habe keine Ahnung. Wer macht denn noch viel Simracing? Aus dem aktuellen Feld fällt mir so spontan keiner an. Boah, jetzt muss ich aber einen Namen nennen, oder? Komm, ich sag Nico Prost.
Nico Prost.
Keine Ahnung.
Nico Müller und Nico Prost. Nico Müller,
die beiden Nikos, genau.
Der tatsächlich, üblicherweise soll der dabei sein, aber leider nicht beim Saisonstart. Der ist einer der Stammfahrer, okay. Wird allerdings wegen Commitments in der echten Welt ersetzt. Genauso wie ein anderer Fahrer mit Formel-E-Erfahrungen, nämlich Tom Dillmann. Der soll auch dabei sein, in der echten Welt was zu tun. Die beiden Fahrer, die stattdessen in Silverstone an den Start gehen werden, sind Antonio Felix da Costa, der amtierende Champion der Formel E, und Bruno Senna, damals in Saison 1 und glaube auch 2 für Mahindra gefahren.
Mahindra, genau. Nee, das mit Antonio Felix da Costa ist auf jeden Fall komplett an mir vorbeigegangen. Uiuiuiui. Das sieht nicht gut aus für mich.
Das bedeutet, hast du jemals... Ich will es gar nicht aussprechen, den Gedanken, aber es sieht gut aus, dafür muss ich aber, also ich habe ja auch noch keine Punkte, aber ich glaube, so lange im Quiz haben wir selten 0 Punkte gehabt.
Das ist gut möglich. Aber jetzt für dich quasi ein Elfmeter. Und zwar geht's bei mir jetzt auch mal wieder um die Formel E, und zwar um die Ria, denn Edo Mortara hat ja nach seinem Unfall, der ja übrigens auch stark an den Crash von Daniel Abt in Mexiko erinnerte, den Start zum Rennen verpasst, weil sein Auto nicht rechtzeitig repariert wurde. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Daniel Abt damals, der ja aus dem Krankenhaus zurückkam und gefahren ist. Dass ein Fahrer in der Formel E am Rennen nicht teilnehmen kann, kommt relativ selten vor. Weißt du denn, welches der letzte Fahrer vor Mortara war, der nicht zu einem Formel-E-Rennen starten konnte?
Ja, ich. Ich wollte auch zum Formel-E-Rennen starten und konnte leider nicht.
Okay, dann ich korrigiere mal, welches war der letzte Fahrer, der bei einem Rennen auf der Meldeliste genannt war, allerdings nicht zum Rennen antrat?
Ah. Also mein Hirn will mich immer noch in Richtung Jerome D'Ambrosio reißen, der damals für Mahindra in der Startaufstellung stand und nicht angetreten ist in Saison 5. Aber ich glaube, es gab noch deutlich später so einen Fall. Ich weiß nicht ganz genau weshalb, aber wegen einem Batterieproblem konnte Robin Freins nicht in Berlin zu einem der Rennen antreten. Das ist der aktuellste Fall, der mir einfällt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass am Freitag sind alle gestartet. Ich sag, Freins war es in Berlin.
Ist das deine Antwort?
Ja.
Wir hatten in der vergangenen Saison zwei Fahrer, die nicht zu einem Rennen gestartet sind. Mhm. Das war einmal der von dir genannte Robin Freins.
Ja.
Und das ein weiteres Mal betraf das Nico Müller.
Aha.
Nico Müller war aber beim Saisonauftakt in Diriyah, damit ist die Antwort Robin Freins richtig.
Ja! Oh, cool. Okay, geil. Jetzt deine letzte Frage. Jetzt ist der Druck hoch, Tobi. Jetzt brauchst du den Punkt. Es geht um Feiertage. Es sind große Feiertage bei eFormel.de im Moment. Vorletzte Woche hatte ich Geburtstag, nächste Woche hast du Geburtstag. Aber wie sieht's im Fahrerlager der Formel E aus? Wer ist der nächste Pilot, der Geburtstag feiern kann, Tobi?
Du Schande! Tobi, oh. Ich habe eine Idee. Das Problem ist nur, dass ich hatte mal so eine Liste gemacht, wir haben eine führende Liste bei uns in der Redaktion, wer wann Geburtstag hat, damit man gucken kann, wer wann was zu feiern hat und wen man vielleicht dann wann auch auf Social Media gratuliert. Mein Problem ist aber, ich habe die Neuzugänge der Formel E da jetzt nicht im Blick. Das heißt, die drei Debütanten diese Saison und auch Sergio Sette Câmara und René Rast kann ich diesbezüglich nicht einschätzen. Es müsste Alex Sims sein von den anderen. Ich weiß nur nicht, ob von den Neuzugängen jemand
noch vor ihm Geburtstag hat.
Jemand noch vor ihm Geburtstag hat. Ich glaube, Sims hat am 15. oder am 16. März. Komm, ich sag Alex Sims.
Okay. Also es gibt tatsächlich mehrere Geburtstage in den nächsten Wochen.
Oh nein.
Unter anderem Oliver Turvey. Am 1. April hat der Geburtstag.
Ich wollte sagen, das ist aber nachher.
Stoffel van Dorn, der hat noch vorher Geburtstag. Am 26.3. Aber am 15.3. ist Alex Sims der nächste Fahrer mit einem Geburtstag.
Geil.
Formel E. Und damit kriegst du den Punkt.
Uiuiui, das war jetzt Glück. Na gut. Tobi, dann jetzt kommt die Chance, dass du doch noch als Sieger hervorgehst heute.
Oh Gott.
Und zwar geht es zur Abwechslung mal nicht um die Formel E, sondern stattdessen um die Extreme E. Die geht ja bekanntlich neue Wege, die hat nicht nur ein innovatives Rennkonzept und setzt auf Gleichberechtigung, indem jedes Rennteam aus einem Mann und einer Frau bestehen muss, die beide jeweils eine Runde fahren müssen. Sie hat auch jetzt vor wenigen Tagen was Neues bekannt gegeben, was erstmalig in dieser Form im Motorsport existiert. Was ist denn die neueste Idee der Extreme E?
Aha. Da habe ich ja gar keine Ahnung von. Ist das was Sportliches oder irgendwie was anderes? Die macht ja viele, viele Geschichten.
Es ist nichts Sportliches.
Okay. Tja. Oh, ich will das Quiz gewinnen. Ich die einzige Sache, an die ich mich erinnern kann bei der Extreme E aus der letzten Woche, ist diese Trophäenmeldung, wo die jetzt den Sieger gekürt haben für deren Trophäenwettbewerb, die dann aus recyceltem Plastik entstehen sollen und dann immer verschiedene Designs je nach der Location haben sollen, so dass vielleicht spielst du darauf an, auf diese recycelten Trophäen, also recycelnden Plastiktrophäen. Wäre ja eine Weltneuheit. Tobi, mir fällt nichts Besseres ein. Auch wenn wir das schon mal irgendwann angesprochen haben im E-Pod. Ich sage, es sind die Plastiktrophäen.
Tja, dann fürchte ich, an dieser Stelle gehen wir mit einem Unentschieden aus dem Quiz raus. Denn es ist so, dass die Extreme E als neue Idee bekannt gegeben hat, dass die Teamkommandostände ins TV-Studio verlegt werden.
Mist!
Und wo dann die Zuschauer, die Leute am Kommandostand und auch den Funkverkehr mit den Fahrern beobachten und dem Ganzen lauschen können.
Ah, du hast vollkommen recht. Ja, das habe ich komplett verpeilt gehabt. Weil das war so in dem ganzen Diria-Build-up in der Woche, das ist komplett untergegangen bei mir. Ah, das hast du jetzt natürlich ausgenutzt. Eiskalt. Eiskalt, wie er ist. Ah.
Ja.
Na, dann ein mageres 1:1. So nah war ich, glaube ich, noch nie dran an einem Grid-Dummy-Sieg. Aber hey ho, so ist es halt. Nächstes Mal. Gibt immer ein nächstes Mal. Dann ist es vollbracht. E-Pod Folge 185. Wir haben gar nicht gefeiert. Das ist so eine schöne runde Zahl. Aber das haben wir bei der 175 auch nicht gemacht. Das war die Weihnachtsfolge, glaube ich. Mal gucken. Vielleicht lassen wir uns noch irgendwie, man muss sich ja in diesen Tagen seine Anlässe suchen zum Feiern. Liegt dir noch was auf der Seele? Auf dem Herzen? Weil sonst, mir fällt nichts mehr ein, was wir heute noch erwähnen müssen.
Mir auch nicht. Ich denke, wir sollten Feierabend machen.
Dann machen wir Feierabend. Verabschieden uns in den Sonntagnachmittag. Es war schön mit dir, Tobi. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Danke, ebenso.
Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.